Deutschlandfunk Interview.
Und wir haben es gehört, gerichtet hat der US-Präsident seine Rede vor allem an die Amerikanerinnen und Amerikaner. Aber auch in Berlin, da wird man ganz genau zugehört haben, zum Beispiel auch Michael Link. Er sitzt für die FDP im Bundestag und koordiniert für die Bundesregierung die transatlantische Zusammenarbeit. Und jetzt ist er hier bei uns am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Link.
Guten Morgen, Frau Zerback.
Wir haben es gehört, Unterstützung für die Ukraine so lange wie nötig. Reicht das, damit die Bundesregierung auch Sie jetzt erleichtert aufatmen können?
Ja, von Seiten Präsident Bidens war ja immer klar, dass er die Ukraine weiter unterstützt. Es waren ja eher im Wahlkampf einige Töne von republikanischer Seite, vor allem von eben sehr, sehr radikaler Seite innerhalb der Republikaner, die das in Frage gestellt haben. Die übergroße Mehrheit im Kongress dürfte auch weiterhin das unterstützen. Gerade bei den Finanzzusagen ist das sehr wichtig. Aber es wird schwieriger und es wird sicherlich für die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus, für Kevin McCarthy, wird es in jedem Einzelfall dann auch schwieriger werden, alle hinter sich zu bekommen. Er hat nur eine sehr knappe Mehrheit. Und wir wissen, dass die Radikalen in seiner Fraktion einflussreicher geworden sind.
Ja, wörtlich hat McCarthy gesagt, wir wollen der Ukraine keine Blankoschecks mehr ausstellen, jetzt im Vorfeld der Rede. Wie schätzen Sie das ein? Wie verlässlich sind die USA da als Partner für die humanitäre Unterstützung, aber auch die weitere militärische Unterstützung?
Das sind sie ganz eindeutig, aber natürlich wird es eben im Repräsentantenhaus nicht einfacher werden. Genau deshalb war es aber, glaube ich, auch so wichtig, dass Biden sich sehr gut auf diese Rede vorbereitet hat. Und es war eine klare Ansage, die er gestern gehalten hat, mit einer sehr beeindruckenden Rede, wo er deutlich gemacht hat, ich bin nicht bereit, als Präsident Blockade einfach hinzunehmen. Ich weiß, dass ihr jetzt sehr laut als neue Mehrheit im Repräsentantenhaus dort agiert, aber ich bin nicht bereit, eine Blockade hinzunehmen. Er hat einerseits die Hand hingehalten, andererseits aber seine Prinzipien betont. Sie haben es erwähnt bei der Sozialpolitik. Und wir haben einen selbstbewussten Präsidenten gesehen, der innen- und außenpolitisch deutlich gesagt hat, was er will. Die Rede war zweifellos hauptsächlich innenpolitisch ausgerichtet, aber auch außenpolitisch waren es klare Signale.
Innenpolitisch wird es ja vor allem auch deshalb nicht einfach, weil sein finanzieller Spielraum doch enorm geschrumpft ist. Die Schulden der USA sind enorm hoch, 31 Billionen US-Dollar, eine Zahl mit 12 Nullen. Dann eben die republikanische Mehrheit, zumindest in einem Teil des Kongresses. Inwieweit macht das jetzt in Zukunft einfach seinen Job, das nochmal schwieriger, auch Verhandlungslösungen zu finden?
Ja, macht es auf jeden Fall schwieriger, wie gesagt. Aber selbst Kevin McCarthy selbst hat aufgrund der sehr, sehr starken radikalen Gruppe in seiner eigenen Fraktion, ist ein Verhandler, der oft in vielen Bereichen, wenn er denn mit der demokratischen Seite verhandelt, sei es mit dem Präsidenten oder sei es mit dem Senat, der selber sich immer wieder in jedem Einzelfall versichern muss, dass er die Radikalen hinter sich hat. Deshalb, und das war die interessante Botschaft Bidens, muss ja der Weg sein, dass man sozusagen, dass die Vernünftigen bei den Republikanern und die große Mehrheit bei den Demokraten auch bei wichtigen Fragen auch zusammenarbeiten können, um nicht die Populisten, um vor allem eben auch nicht die ganz Radikalen auf der republikanischen Seite immer stärker zu machen und ihnen sozusagen am Schluss den Joker in die Hand zu geben. Das ist die Botschaft, die er versucht hat, auch herauszuarbeiten. Und auch insofern war es, glaube ich, eine starke Rede. Man sollte ihn nicht abschreiben, man sollte ihn nicht unterschätzen. Hier hat er seine gesamte jahrzehntelange Erfahrung ausgespielt, die er hat als altgedienter und erfahrener Parlamentarier und Politiker. Hm.
Sie sagen, man sollte ihn nicht unterschätzen. Altgedient habe ich auch rausgehört. Manche sagen auch alt und sogar zu alt, um noch einmal zu kandidieren. Wir haben es gerade von unserem Korrespondenten in Washington gehört. Er hat nicht dezidiert gesagt, dass er noch mal antreten will. Haben Sie das denn aus dieser Rede herausgelesen?
Ja, das ist natürlich die große Frage immer, die sich alle gefragt haben. Aber es war auch nicht zu erwarten, dass er eine zweite Amtszeit oder eine zweite Kandidatur ankündigen würde. Nein, er hat gezeigt, dass er, wenn er gebraucht wird, bereitsteht. Und insofern war das gestern eine ganz wichtige Message. Er war wach, er war insbesondere rhetorisch schlagfertig. Er hat sehr, sehr aktuell und vor allem eben auch sehr gut auf Zwischenrufe reagiert. Ob er noch einmal antreten wird, wir wissen es nicht. Das wird sehr stark auch vom Verlauf der Vorwahlen auf republikanischer Seite abhängen. Aber er zeigt, dass er da ist und er zeigt, dass, falls er gebraucht wird, mit ihm zu rechnen sein wird.
Würden Sie sich das wünschen? Ich weiß, wünschen können Sie sich viel, aber wäre das ein gutes Signal für eine Kontinuität auch in den transatlantischen Beziehungen?
Also wünschen im Sinne von, dass wir sagen, wir wünschen, würden wir uns wünschen im Wahlkampf als Kandidaten, als Sieger, das machen wir nicht. Da ist die amerikanische Demokratie eine viel zu lebendige Demokratie, als dass wir uns da sozusagen mit erhobenem Zeigefinger melden würden. Was wir uns aber wirklich wünschen, und das richtet sich auch an uns, was wir uns wünschen, ist, dass die USA in der Tat die Europäer ernst nehmen. Und das wird nur dann funktionieren, wenn wir uns selbst, unsere eigenen Interessen besser bündeln und als EU mit einer Stimme auch gemeinsam auftreten. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, dass die Amerikaner von uns erwarten, eine Burden Sharing, also eine Leistungsteilung, eine Lastenteilung zu machen. Ob es um Verteidigung geht, ob es um den Umgang mit China geht. Das ist sehr wichtig, dass wir hier auch weiterhin verstehen, dass hier sehr viel von uns erwartet wird. Und wir müssen umgekehrt den USA auch deutlich machen, dass wir schon erwarten, dass sie bei aller Stärkung ihrer Wirtschaft nicht auf Abschottung setzen und auf Protektionismus. Deshalb muss uns dieser Punkt mit Buy American oder Made in America, muss uns schon zu denken geben, das ist schon ein kleines Signal, dass wir hier wirklich besser werden müssen in der Wahrnehmung unserer Interessen. Denn wir hängen auch davon ab, dass der transatlantische Handel gestärkt wird und nicht geschwächt wird.
Lassen Sie uns mal kurz bei dem Punkt bleiben. Da geht es ja um das Hin und Her rund um Subventionen. Die USA haben vorgelegt mit ihrem Inflation Reduction Act, wie er sperrig heißt, also massiven Investitionen in Klimaschutz und in den Gesundheitssektor. Die EU bastelt gerade und ist daran, sozusagen ein Gegenpaket zu schnüren, den sogenannten Green Deal. Dieses Signal, was ja sicherlich nach innen, aber auch nach außen gerichtet wurde, Made in America. Was, zu welchen Schlüssen sollte uns das verleiten? Müssen wir da jetzt auch noch mal eine Schippe drauflegen?
Eine Schippe drauflegen insofern, dass wir jetzt auch sagen würden, Made in Europe und by European, dass wir sozusagen auch darauf setzen, mit großen staatlichen Geldern die europäische Produktion zu unterstützen. Da rate ich dringend zur Vorsicht. Denn zu starke Industriepolitik oder gar Abschottung im Sinne von protektionistischen Maßnahmen, dass eben zum Beispiel gewisse Zuschüsse nur gewährt werden, wenn die ganzen Komponenten in der EU hergestellt werden, so wie es die Amerikaner jetzt machen in manchen Bereichen. Das wäre der falsche Weg.
So stellt sich das aber Ursula von der Leyen vor. Immerhin deshalb die EU-Kommissionspräsidentin.
Ja. Deshalb gab es ja auch sehr viel Kritik selbst innerhalb der Kommission. Und wenn Sie anschauen, was der erste Vorschlag war, wo sie noch von Lockerung der Beihilfe oder im Prinzip Abschaffung der Beihilferegeln bis 2030 redete, spricht der jetzige Kommissionsvorschlag nur von 2025. Also da sind wir wirklich in einer heftigen Diskussion. Das ist in der EU überhaupt noch nicht klar, wie sich das genau entwickelt wird. Aber deshalb ist es ja so wichtig, dass wir verstehen im transatlantischen Verhältnis, dass wir den eigenen Markt abschottet, letztendlich uns beide schlecht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir wo wir besser werden müssen. Das ist auch ein Signal dieser Rede, wo wir stärker unsere Interessen auch wahrnehmen müssen, auch selbstbewusst eben in der Erläuterung in Washington, dass wir eine Art, ich nenne es immer, transatlantischen Reflex brauchen, bevor wir große Programme auf der einen oder anderen Seite des Atlantiks eben wirklich abschließen und dass wir immer mitdenken, was bedeutet das für unseren engsten Verbündeten.
Abgeschlossen ist es ja noch nicht, nur wenn ich Sie kurz unterbrechen kann, Herr Link, der Bundeswirtschaftsminister, der war ja nun bis gestern in Washington zusammen mit seinem französischen Kollegen und es wird ja noch dran gearbeitet. Habeck wiederum, der rechnet sogar auch mit Zugeständnissen der USA, mit Sonderregelungen für europäische Unternehmen. Teilen Sie diesen Optimismus?
Wenn er da was erreicht hat, ich kenne noch keine Berichte von gestern, wäre es extrem wichtig. Was wichtig wäre zum Beispiel eine Gleichbehandlung-Klausel, dass wir so behandelt werden, die Europäische Union, wie zum Beispiel Mexiko oder Kanada, die ja in vielen dieser Programme, in vielen dieser Maßnahmen von den protektionistischen Regeln ausgenommen sind. Also in der Tat, es wäre wirklich wichtig, dass wir in dem Bereich etwas erreichen. Vor allem muss aber eben die EU geeint auftreten und gemeinsam auftreten. Sonst werden wir keine Wirkung entfalten in den Verhandlungen.
Sagt Michael Link von der FDP. Er ist der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Herr Link, besten Dank für das Interview hier heute Morgen.
Vielen herzlichen Dank.